eines von Eridikrons Siegeln, ein uraltes Bündnis zwischen den Cekali und den Primalisten, geschmiedet im Blut der Drachen. Das sagt Ibissian, während wir mit ihm die Kampagne aktuell questen. Mhm. Und ich habe dir das direkt geschickt, als ich das gelesen habe oder gehört habe. Weil wir hatten am Ende von 10.0 wurde uns irgendwie erzählt, ja, hier der Eridikron, ganz, ganz schlimmer Typ. Der hat nämlich uralte Bündnisse mit irgendwem.
Mit jemand, Valex Rasa sagt, mit jemand mit einer ganz bösen Macht, ja, genau.
Genau, und dann haben wir ja spekuliert, ha, was könnte das sein? Sind das die alten Götter? Ja.
Die leeren Fürsten.
Ja, und dann haben Leute auch überlegt, ha, könnte es das Licht selbst sein, weil das Eridikron in den Zwischenpatch 10.0.7 da dieses Tor da aufsprengt, da leuchtet der so gelb und alles. Ja. Und
oder noch irgendwelche Galakrond-Geschichten, da war ja wirklich alles auf dem Plan gestanden.
Genau, ne? Galakrond, also,
da war ja alles.
Richtig, und jetzt haben wir das hier, das ist natürlich keine hundertprozentige Bestätigung, dass Alex Trasser das gemeint hat, aber es könnte sein, dass tatsächlich ein Bündnis mit den Cekali gemeint ist, also...
Und ich kann mir auch sogar vorstellen, warum Alex Strasser sagt, dass das so eine schreckliche Macht ist. Weil wie wir wissen, hat Neltharion die Jaradin besiegt. Also noch bevor der ganze Schmuh war. Die haben die Zitadelle oben angegriffen, seine Zitadelle, und haben gekämpft und gekämpft. Und irgendwann, als die Jaradin fast den Sieg errungen haben, ist dann doch mal endlich Neltharion gekommen. Ist auch schon sehr interessant zu wissen, dass er sehr lange gebraucht hat, seine eigene Zitadelle da oben zu beschützen. Und hat sie vernichtend geschlagen. Also er sagt ja auch, dieser Jaradin, dieser Älteste sagt, dass sie vernichtend geschlagen wurden und sie dann nicht gestorben sind, sondern in die Erde untergegangen sind. Jetzt wissen wir, Neltharion hat sie einfach in der Erde unten versklavt und eingesperrt.
Ja, also es könnte schon sein, dass die Jaradin das nicht gecheckt haben.
Nein,
also
natürlich,
das,
genau.
Ne, also diejenigen, die übrig geblieben sind, die haben nicht gerafft, dass ihre Anführer vielleicht den Krieg verloren haben. Sondern es ist einfach, die haben den Krieg verloren, die wussten nicht genau, was mit dem passiert ist, und dann haben die sich das so hergeleitet, dass sie sich irgendwie zurückgezogen haben.
Genau, oder ich meine, es ist ein Erdaspekt gewesen, der kann sie auch einfach in die Erde gezogen haben mit so Griffen oder so. Mhm. Könnte ja auch ziemlich, also ich stelle mir da schon geiles Terran Gregory Cinematic vor, wie dann einfach die Erdgriffe kommen, wie so bei Thrall-Fight gegen Garrosh, und die ziehen die einfach in die Erde. Also gibt auf jeden Fall Geiles. Aber der Punkt ist ja,
oder so wie bei Malfurion an der Dunkelküste.
Genau, genau.
Ork war das, glaube ich, ne?
Super geil, also genau, das halt in riesengroß, kann ich mir vorstellen. Aber die Jaradin waren für Alex Strasser nie so krass schlimm. Sie hat selber ja nicht Furorion geholfen gegen die Jaradin. Also man sagt natürlich immer wieder, ja, das sind Drachengegner und bla bla bla. Aber da oben, die Jaradin, fand sie nie so schlimm. Die Jaradin da unten sind aber andere Jaradin. Das sind nicht nur die Ältesten, sondern die haben die Schattenflamme. Und was ist, wenn Alex Strasser von der Schattenflamme weiß? Das wäre ziemlich crazy, wenn sie davon weiß.
Ich gehe, also bei Alex Strasser bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich scheine, also mein Eindruck ist, als ich die Kampagne gespielt habe, die schwarzen Drachen, mit denen man unterwegs ist, also ein bisschen Furorion und Sibellion, die wissen von der Schattenflamme.
Auf jeden Fall,
aber die sind nicht überrascht, also die sind vielleicht überrascht, dass sie die Schattenflamme filmen, aber die sind nicht da, die kennen diese Art von Magie, die reagieren auch darauf so, als wüssten sie, was das ist. Sie sagen sogar, ha, das ist das Zeug gewesen, weshalb Neltharion irgendwie dann den Verstand verloren hat.
Da ist das Flüstern mit drin.
Genau, also es scheint so zu sein, dass zumindest für die schwarzen Drachen ist klar, was das für ein Zeug ist. Ja. Im Hintergrund würde ich auch davon ausgehen, dass Alex Strasser das auch weiß, mit so einem kleinen Zweifel, weil manchmal wirken die schon ein bisschen geheimnisvoll untereinander,
dass sie
nicht immer alles erzählen. Aber
das würde erklären, warum sie sagt, dass die Jaradin da unten halt so ein richtiger böses Dingsbums sind, weil ich weiß, dass sie mit Schattenflamme erfüllt sind. Das ist dann natürlich Jaradin auf einer ganz anderen Ebene. Aber dann müsste sie wissen, dass Neltharion mit denen da unten experimentiert hat. Und ich bin immer noch der starken Meinung, dass wir irgendwann herausfinden werden, dass Alex Strasser sehr viel mehr wusste und wahrscheinlich, also ich stelle mir immer noch vor, dass Neltharion hätte gerettet werden können, aber Alex Strasser ihn geopfert hat. In irgendeiner Weise, um größeres Wohl, kann auch sein. Also ich möchte jetzt mal gar nicht mal das Böse unterstellen. Kann auch für ein größeres Wohl gewesen sein, dass sie zusammen mit Nostormu und Maligos, Ysera entschieden haben, nee, wir müssen Neltharion opfern. Er muss dem erliegen, weil sonst kriegt er das und das nicht in den Griff. Und ich glaube, das könnten wir nächste Woche mitkriegen. Dass während diesen Wahnsinns hat er noch irgendwas erledigt, was erledigt werden musste.
Das vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass das so Richtung Opfern ging, sondern dass man vielleicht eher, also vielleicht eher sowas wie, dass man sich, dass sie sich gedacht haben oder vorgestellt haben, dass Neltarium denen widerstehen könnte.
Ja, genau.
Naja, also, dass das jetzt nicht so ein sicherer Tod oder ein sicherer Verderbnis ist, sondern eher so, ach, du schaffst das schon, du bist der Erdwächter, du bist mit allen Wassern gewaschen, im wahrsten Sinne des Wortes, du weißt ja, die Eier.
Das könnte halt auch erklären, warum die anderen Drachen da nicht runterkommen.
Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Für mich wirkte das eher so, dass das im Selbstverständnis der Drachen, ne, dass das so ist, wie von wegen, das ist halt die Aufgabe der schwarzen Drachen.
Ja, ich meine, sagen sie auch am Anfang, ne? Ja. Ey, nein, wir machen das, das ist unsere Aufgabe. Ihr wisst hier natürlich ganz klar hier dieses ganz Stolze, dieses Typische. Na, es ist unser Aspekt, die haben die Scheiße gebaut, wir löffeln's aus. Weißt du, aber der größte Schwachsinn überhaupt ist. Also jetzt, ja, wenn wir wirklich mal an dieses Wohldenken, dann, hey, renn da runter mit der gesamten Armee, die du hast, und räum auf.
Ja, aus der Perspektive schon. Man könnte jetzt so gute halten, also warum sollte Alex Strasser das so gestatten? Weil es ist an sich ja unvernünftig, ne? An sich könnte man genau das sagen, was du jetzt meinst. Aber es könnte der Grund sein, dass der schwarze Drachenschwarm ja nicht geeint, oder er ist nicht geeint, weil
ja, klar,
Streitereien zwischen Sibylle und Furorion. Und irgendwie soll sich ja vortun, wer jetzt der Anführer des schwarzen Drachenschwarms wird.
Ja.
Und dass Alex Strasser sich gedacht hat, okay, dann lasse ich die da mal losziehen. Ja, und dann wird sich im Kampfe oder wie auch immer herausstellen, wer der wirklich Anführer
aber
ist.
Aber wir haben ja eh nur bis Kapitel 4. Und dann gehen wir nach oben und sagen Alex Strasser Bescheid, ey, eigentlich ist alles da unten scheiße gelaufen. Alles, was hätte scheiße laufen können, ist da unten komplett die Kacke am Dampfen. Da ist richtig kaputt. Jetzt müsste sie doch spätestens sagen, okay, da kommen wir mit runter.
Ja, so habe ich das tatsächlich nicht wahrgenommen. Weil, nicht? Also die gehen, nee, weil die gehen da runter, die drei.
Führer bricht aus.
Ja, Führer bricht aus. Aber, stopp, ist schon falsch erzählt von mir. Furorion und Sibylion gehen runter. Und dann kriegen die auf den Sack. Dann macht, ich weiß gar nicht, was Furorion nochmal gemacht hat. Irgendwas hat Furorion gemacht, was nicht so schlau war. Dann hat Sibylion diesen Speer auf Führer geworfen. Auch ganz schlechte Idee.
Ganz doof.
Ja. Und Ibisschen als so Dritter ist die ganze Zeit die Stimme der Vernunft. Der ist die ganze Zeit der belehrende Vater, der irgendwie wieder dazukommt und sagt, hört mal her, Kinders, hört auf, zu euch zu streiten und diesen dämlichen Ideen nachzujagen. Also es wirkt so richtig so, wie das Ibisschen jetzt gerade als Vaterfigur auftritt bei den anderen
aber beiden. Aber trotzdem ist er nicht durchgreifend. Also Vaterfigur sehe ich nicht. Belehrender Lehrer. Also Lehrerfigur, auf jeden Fall, aber nicht Vaterfigur. Weil eine Vaterfigur hätte zum Beispiel als Ibisschen, kurz bevor wir dann losgehen zu Führak, und Ibisschen dann ankommt und sagt, ey, ihr und euer Champion, das reicht. Wir müssen nicht noch jemanden mit darin einziehen. Und damit meint er natürlich ganz klar, Furorion brauchen wir nicht mitnehmen. Spätestens da hätte eine Vaterfigur sagen können, nein, Ruhe jetzt, das ist dumm. Wir nehmen.
Hast du recht, aber gleiche Logik wie bei Alex Strasser,
ja,
so nach dem Motto, ja,
der zeigt
lass
dich,
die Kinder mal sich beweisen oder so.
Ja, kann natürlich sein, ja. Ja, aber ich meine, den Speer werfen nicht mehr. Bitte. Also, ich meine, da steht Führak, der badet, da ganz gechillt in seiner norwegischen Sauna, kriegt Aufguss nach Aufguss und hat um sich herum die gesamte Jaradin-Armee. Der hat keinerlei Deut Angst vor irgendeinem Speer. Ich weiß nicht, ob das die geilste Idee war, einen Speer da drauf zu werfen.
Das stimmt. Ich muss auch sagen, also, kannst du mal bewerten, ne? Aber ich glaube, sie haben da was geschrieben oder wer auch immer die Texte geschrieben hat. Entweder hat er eine andere Auffassung von Furorion als ich oder sie haben Furorion ein bisschen geredconnt gerade, weil die etablieren Sibylion als Strategen, weil er den schwarzen Drachenschwarm in der Scherbenwelt zum Überleben verholfen hat. Und
genau,
so
ja.
Und dann zeigen sie, also dann soll Furorion den Gegensatz darstellen als so ein, was auch immer.
Jung und schnell. Schnell rein, ne? Nicht nachdenken, sondern ich hab Kraft.
Genau, aber das ist ja nicht der Fall.
Eigentlich also gar nicht.
Furorion hatte doch diese taktischen Superpläne, wo die vielleicht komplett in die Hose gegangen sein mögen. Yeah, aber
an sich krasse Pläne, definitiv.
Genau, er wollte Horde und Allianz gegeneinander ausspielen, einen geopolitischen Konflikt, der dazu führen soll, dass eine der anderen beiden Fraktionen vernichtet wird. Hat nicht funktioniert, aber das sind ja Strategien und Taktiken, die jetzt nicht gerade
Vor allem, wenn du auf sein Alter guckst. Wenn du auf sein Alter guckst, ich meine, der hat ja hinter sich eine Fraktion aufgebaut, mal ebenso. In dem Alter Pläne geschmiedet, die ja reichen bis zu Wissen erlangt bis zum geht. Ich meine, überlege ich mal. Der hat MOP, hat er dann schon alles, das ist ja ein Add-on nach seiner Geburt quasi. Der hat
Anduin gecosplayed und alles. Also, der hat so viel
Zeug gemacht. Alles gemacht. Und der wusste dann auch schon alles. Er wusste so viel vom Kosmischen, er wusste von den alten Göttern, er wusste, und wie gesagt, er hat eine, die seine Fraktion, wie krass der die einfach aufgebaut hat. Und hat sich ja wirklich als General dementsprechend völlig bewiesen. Weil du kannst nicht als unfähiger Stümper irgendwie dir da was zusammenschustern, weil das war ja keine. Der war ja kein Diktator in dem Sinne, wo sie die Leute gezwungen waren, mit ihm mitzugehen, sondern er war ja schon eher der ja ideologischere, sag ich mal. Also noch eher als Diktator oder so, weißt du?
Ja, er ist auf jeden Fall, also er ist hundertprozentig komplett größenwahnsinnig.
Ja.
Ne? Also keine Frage. Der hat ja auch beim Paralleluniversum seine Hände mit im Spiel und so. Aber jetzt, er ist nicht der irgendwie zu klein denkt oder so. Nein. Das ist er nicht.
Nein.
Eher im Gegenteil, er denkt viel zu groß. Das ist eher sein Problem, dass er nicht mal so ein bisschen bisschen verantwortungsvoller mit seinen Sachen umgeht. Aber
ich finde, das haben sie in BFA angefangen, dieses Welpentum mehr reinzubringen. Also gefühlt war ein MOP erwachsener, als das jetzt gerade ist. Ja. Also da kam er uns als gestandener Drache quasi schon rüber, auch wenn er immer noch ein junger Drache war, aber niemals als Welpling. Und jetzt hat man ihn wirklich so als kleinen Welpen, der gerade seine Hörner abstoßen will. So, hä? Also es ist schon sehr komisch, dass sie den da so umgeschrieben haben.
Ja, ist auch mein Eindruck, dass er ein bisschen tatsächlich umgeschrieben wurde. Zu sehr. Ist vielleicht auch so erzwungen, damit du den Konflikt besser darstellen kannst zwischen Sebalien und Forerion, denke ich mal.
Ja, und vielleicht, damit es noch klarer wird, dass, wenn Forerion gewinnen sollte, wovon ich immer noch ausgehe, dass die junge Generation, dass es wichtiger ist. Also gerade auch mit Hinblick, wir sehen ja auch immer wieder die Welt, ne? Also wir sind ja immer wieder in WoW auch den Spiegel unserer Welt. Und dass man den Neueren vielleicht doch auch unerfahren oder vielleicht noch manchmal stümper, vielleicht auch manchmal mit ein paar doofen Ideen, aber dass man doch den Jüngeren die Welt in die Hand geben sollte. Aber vielleicht mit einem Sibillion an der Seite, der hier und da mal ein paar Tricks und Tipps sagen kann. Aber trotzdem gehört den Jüngeren die Zukunft.
Ich glaube tatsächlich, dass er ein bisschen
Anführer Ich glaube, der wird. Stirbt. Der stirbt.
Ich glaube, nee, ein bisschen wird Anführer und die anderen beiden werden so Leutnants oder sowas.
Na, ich glaube, der stirbt. Also, ich weiß nicht. Na, ich glaube wirklich,
der Aber stirbt. Dass jemand stirbt, kann ich auch noch sehen.
Embertal.
Also, Forerion wird nicht sterben, weil er der bekannteste und beliebteste ist. Sibillion könnte sterben oder Ibissian könnte sterben, das stimmt. Beide sehe ich.
Ich sehe auch beide sich opfern für Forerion, aber eigentlich sehe ich Ibissian sich opfern. Und mit der Bitte an Sibillion, hilf Forerion, aber lass ihm. Ne, also so von wegen, steh ihm zur Seite, aber unterstütze ihn, leg dein Kinderkram ab. Weil nach der Aktion, die jetzt, gerade wenn man sich diese zwei Sachen sieht, ne, wir haben ja einmal Ibissian Forerion und Forerion der Kacke baut und wir haben einmal Sibillion und Sibillion war beschissener. Also für beide. Das hörte richtig, also das ist ja richtig, das war ja der krasseste Auslöser quasi. Führak ist dann richtig wütend geworden, hat vorzeitig sein Baden unterbrochen, ist an die Oberfläche, bla bla bla. Und ich glaube schon, dass dadurch Ibissian dann Sibillion sagt, oder auch Sibillion dann sagen könnte, weil es von Ibissian kommt, dass er sagt, ja, alles klar, ich glaube, ich sollte es Forerion überlassen. Könnte schon sein. Ich meine, das nächste Kampagnenkapitel wird halt noch interessant, weil da halt auch nochmal Forerion kommt, so. Ich weiß nicht, wie sehr sie es umgeschrieben haben, weil auf dem PTR war nicht immer alles verfügbar. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Sehr. Vor allem, es gab so viele, komme ich direkt auf das erste, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Während der Kampagne auch, trifft man auf einen anderen schwarzen Drachengeist. Ist der dir aufgefallen? Auf dieser kleinen Lavainsel, so eine dünne, längliche Lavainsel.
Es gab auf jeden Fall mehrere so Geister von Forschern und so weiter und so
fort. Ja, das ist ein Drache. Ein schwarzer Drache. Und da kommt er als Geist. Und das ist die letzte Quest, glaube ich. Die allerletzte.
Wüsste ich gerade nicht.
Das ist so, das musst du so runterfliegen, schon Richtung Avaros hoch.
Bist muss noch nicht man da ganz extra hingehen oder ist das eher so?
Ja, genau, musst du extra hingehen und dann musst du besiegen. Und dann wird er zu, wird er freundlich und zeigt seine Gestalt tatsächlich. Mhm. Und die Gestalt eines Elfen, Blutelfen.
Ado, ja.
Und das ist ziemlich crazy, wenn man an die Zeit von Aberros denkt und die Zeit von den Severek-Höhlen.
Das ja. Weil du meinst, dass es keine Elfen damals gab, oder was?
Ja, Blutelfen.
Naja, gut, Alexstrasza hat auch eine Elfengestalt, ne?
Ja.
Und Stormo auch.
Ja. Und aber der Drache erzählt davon, dass er ganz alt ist. Und zwar einer der ersten schwarzen Drachen.
Ja, gut, Neltarion hat auch eine Menschengestalt. Das Ding ist halt, also die Standarderklärung dafür ist meines Wissens nach, dass der bronzene Drachenschwarm ja zeitreisend ist, deswegen kennen die Drachen alle humanoiden Gestalten und deswegen nehmen die Gestalten auch aus anderen Zeitlinien teilweise an.
Ja, kann gut sein. Aber das ist gerade was so ein bisschen,
was aber so ein bisschen crazy ist. Du hast natürlich recht, dass, also es muss halt nicht zwangsläufig der Grund sein, ne? Ansonsten müsste man nicht, also wenn die Elfen mal deutlich älter als man denkt, was sein könnte im Hinblick auf die Architektur von Waldraken. Also Waldraken hat so eine leicht elfische Architektur. Ich würde aber eher umgekehrt argumentieren. Die Elfen haben das eher von den Titanen und den Drachen als umgekehrt.
Ja. Ich denke auch eher, ich denke sogar eher, weil es alles aus einer Schmiede irgendwie stammt. Also auch die Elfen. Also ich glaube mittlerweile immer noch, dass die Elfen eine erschaffene Rasse sind und nicht eine aus den Trollen entwickelt. Von mir aus den Trollen hat man die als Grundbasic genommen.
Ja, wir kriegen, wer weiß, ob das noch dabei ist, aber von der BlizzCon her wurde gesagt, dass wir in diesem Addon erfahren, wo die Trolle herkommen.
Ja.
Aktuell der einzige Ankerpunkt, der mir einfallen würde, sind die Jaradin. Weil die Jaradin haben ein bisschen ähnliche Form wie die, wie heißen die Trolle nochmal? Es gibt diese speziellen Trolle, die super muskulös sind. Die haben einen tollen Namen. Im BFA tauchen die unter anderem auf.
Ja, auch in Zulaman überall.
Ja, das quasi die erste Form der Trolle war. Und es gibt, finde ich, auch einen ersten Hinweis darauf, und zwar auf der verbotenen Insel gibt es ein Buch, ich glaube, das war das Buch auch von, wo es um Ashara und so weiter geht, wo von den Kindern des ersten Fleisches so ähnlich die Rede ist. Und das klingt wieder nach so einer Fleischwerdung.
Ja.
Und jetzt haben wir auch dieses Schattenflamme-Gedöns. Möglicherweise haben wir hier wieder so eine Art Fluch des Fleisches auf bestimmte Jaradin gehabt, die daraufhin zu fleischigen Kreaturen wurden und sind die ersten Trolle entstanden. Vielleicht auch ein Nebeneffekt von Netarions Experimenten.
Kann gut sein, ja. Ja, klar, könnte. Deswegen ist dann auch Alexstrasza so danach fanat gewesen darauf, den Lebewesen zu beschützen. Also so stark die Lebewesen zu beschützen, diese und nicht alle anderen Lebewesen, sondern wir müssen unterstützt werden. Und das ist unsere Zeit jetzt, weil sie vielleicht schuld daran sind, dass wir überhaupt existieren. Es kann natürlich sein. Generell Schattenflamme, was sagst du dazu? Also sind wir jetzt schlauer durch die Schattenflamme? Interessant ist zum Beispiel, es gibt eine Kiste da oben. Da brauchst du den Onyxia-Umhang, den du auch im BWL damals brauchtest, um gegen den Boss zu bestehen. Wenn du den Onyxia-Umhang hast, kannst du halt gegen diese Schattenflamme bestehen und die Kiste öffnen lange genug. Also du kannst lange genug gegen diese Flamme bestehen, um dann diese Kiste zu öffnen. Das ist eine ziemlich coole Sache so, dass sie das so reinbringen, also dass der Punkt da ist, dass sie dem Spieler zeigen, ey, das ist die Schattenflamme, die ihr damals schon vom BWL kennt, weil war ja nun mal auch da, ne?
War ja nicht klar, ne? Also das Konzept der Schattenflamme existierte in Lore schon lange, wurde immer mal wieder an unterschiedlichen Orten erwähnt, mal lordträchtiger, mal weniger lordträchtig, manchmal ist es auch nur eine Nebenbemerkung von irgendeinem Zauber eines Hexenmeisters oder so. Ich vermute tatsächlich, dass Schattenflamme erstmal tatsächlich was sehr Einfaches ist. Also erstmal ist Schattenflamme nichts anderes als Feuer und irgendwie Schattenmagie dazu. Also einfach so eine Art Misch.
Würdest du es Schatten oder Leere sagen?
Ja gut, da ist jetzt die Frage, ob wir überhaupt davon ausgehen, dass das unterschiedliche Dinge sind.
Ich glaube, die Schattenmagie, sprich die der Shadow Priest oder auch der Hexenmeister im Schattenball hier Dingsbums da castet, ich würde sagen, das ist ein Absaugen der leeren, also ein Anzapfen der leeren Magie, aber extra Kanalisierung da heraus, ne? Und ich würde sagen, richtige leeren Magie ist halt wirklich das, womit Enzov dich angreift.
Ich finde es sehr schwierig, das Thema. Aus meiner Sicht ist es so eine Art, also ich leere ist für mich sowas wie vollkommener Schatten. Also Schatten geht nur, wenn du nicht kommst. Also wenn du, okay, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Entweder du hast so viel Schatten, dass du irgendwann die Leere vervollständigt hast. Aha. Also es wird halt immer dunkler und dunkler und dunkler und dann ist immer so ein Schwellwert überschritten und dann bist du in der Leere, weil du nicht mehr unterscheiden kannst zwischen kompletter Dunkelheit und Schatten. Weil Schatten ist ja eigentlich eher sowas, du hast ein Unterscheidungsmerkmal und bei Leere ist es irgendwie nicht so. Oder umgekehrt, die Leere ist der Quell des Schattens. Also das sehe ich auch noch, dass die Leere eher sowas ist wie der Urquell und dass daraus die Schattenmagie eine Gestalt annimmt. Also es ist halt nur so eine Art.
So sehe ich das, ja.
Man könnte, also in der Sprechweise, die wir jetzt in Dragonflight haben, wäre Schattenmagie die Inkarnation der Leere. Im physikalischen Universum.
Könnte man so sehen, ja, genau. Ja.
Und wenn dann tatsächlich mal echte leere Magie in der Realität auftritt, dann ist das eigentlich ein Fehler. Ein Artefakt, etwas, was nicht da sein sollte, etwas, was gar nicht im Rahmen der Naturgesetze behandelt wird. Also deswegen ist vielleicht so ein leeren Blitz oder so vom Shadow Priest auch so unfassbar stark, weil das eigentlich nicht vorgesehen ist, dass das überhaupt da ist.
Ja, klar. Sehe ich so, ja. Aber gut, wie gesagt, die Schattenflamme. Sind wir schlauer?
Ich glaube so ein bisschen. Also, wie gesagt, grundsätzlich dadurch, dass wir das in so vielen unterschiedlichen Kontexten haben, würde ich es erstmal so als eine allgemeine Mischform von Magie ansehen. So wird es auch manchmal beschrieben. Aber hier in diesem speziellen Fall scheint es nochmal ein bisschen was anderes zu sein. Also es hat, weil es dieses Flüstergedöns, das ist jetzt etwas, was in der Vergangenheit nicht unbedingt immer erwähnt wurde, um zu sagen, gar nicht. Und da, ich vermute, ist wie gesagt nur Spekulation, ne? Wir haben keine Quelle da oder so, dass die leeren Götter oder die leeren Fürsten oder die alten Götter oder andere Kreaturen, die dazu in der Lage sind, ich glaube zum Beispiel auch die Gesichtslosen können das zu gewissem Grad, alles, was so Einflüsterungen kann, Das braucht so eine Art Antenne oder so. Die müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, um zu dir vorzudringen. Und da gibt es unterschiedliche Konzepte, aber gerade diese Schattenflamme scheint ein sehr, sehr starker Empfänger zu sein. Da ist quasi da ist so viel Zeug von dem Kram.
So ein Leylinienpunkt.
Genau, sowas wie Leylinien, wie so ein Nexus oder so.
Eine Kanalisierung der Energie an einem starken Ort, um von da aus wieder angezapft zu werden.
Genau, und deswegen ist an diesem speziellen Ort, wo so viel von dem Schattenflammenzeug ist, es für die, wem auch immer, für die leeren Fürsten, für die alten Götter, besonders einfach Einfluss zu nehmen.
Okay. Wie findest du denn oder wie interpretierst du den Satz, Fyrak erzählt zu ein bisschen oder zu uns allen eigentlich, dass er das kontrollieren wird, was wir nie geschafft oder was die Drachen halt nie geschafft haben. Ne, klar, also Neltarion und die Kinder, Onyxia, Nefarian wollten ja die Schattenflamme benutzen anscheinend, damals in den Laboren. Und klar, jetzt sieht man es natürlich auch, Neltarion wollte sie nutzbar machen zu irgendetwas, aber ist ihr verfallen. Das heißt, für mich finde ich einmal, dass die Inkarnation wissen, dass man dieser Magie verfallen kann, dass dort ein Flüstern drin ist. Also erstmal kennen sie es und wissen, was das überhaupt alles zu bedeuten hat. Das heißt, sie kennen wahrscheinlich die alten Götter, die Leere, was weiß ich was. Zweitens sind die Inkarnationen ähnlich wie die Untoten. Sie können der Leere widerstehen.
Ja, sieht so aus.
Wäre ziemlich krass. Weil bisher hatten wir immer nur den Untoten auf dem Schirm für diese Sachen.
Beziehungsweise, also eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Inkarnationen ja sehr stark mit der Elementarmagie irgendwie verbunden sind. Und die Elementarlords, also Ragnaros und Terrasane und so weiter und so fort, die wurden ja auch nicht von den alten Göttern korrumpiert. Nee. Also, sondern die wurden, die haben sich bekämpft und die Elementarlords haben den Krieg verloren und dann wurden die unterworfen und haben dann einfach den Befehlen der alten Götter gehorcht. Mhm. Das scheint also zu sein, dass Elementarmagie oder Elementarwesen von der Lehre nicht korrumpiert werden können. Mhm. Oder von der vom Schattenmagie oder Lehre ist jetzt egal, aber diese scheinen immun dagegen zu sein. Und wenn jetzt ein Drache extrem viel Elementarmagie offenbar aufgenommen hat, könnte es sein, dass sie in gewisser Hinsicht immun dagegen sind. Umso spannender ist jetzt, was mit Firak passiert, der ja Schatten, diese Schattenflamme aufnimmt, ob das dann immer noch gilt. Weil jetzt sind wir in so einem Definitionsgrenzfall. Ja. Vielleicht ist das auch genau der Grund, warum sich auch die anderen Drachen gerade nicht so einig darüber sind oder nicht gerade abschätzen können, was da jetzt in dem Fall passieren wird.
Glaubst du, dass Firak gerade so richtig, richtig einer der stärksten... Wie schätzt du Firaks Powerlevel gerade ein?
Ich zitiere ein bisschen zu dem Thema. Firak ist genauso mächtig wie Iridikon.
Aber jetzt hat er noch Schattenflamme.
Ja, und jetzt ist er noch heftiger. Also, wenn es nur darum geht, wie stark ist der in Hantelbank drücken, ist gerade Firak ziemlich krass.
Ja, ich glaube also, auch.
Der ist halt ziemlich dämlich. Man könnte dann irgendwie.
Den kannst du in Fallen locken halt.
Genau, du kannst so wie so ein Stierkampf. Stierkämpfe sind richtig schlimm, aber ist jetzt eine Metapher, damit ich erklären kann, was ich meine. Dass du den irgendwie mit einem roten Tuch irgendwie lockst und austrickst und obwohl natürlich der Stier viel stärker ist als der Typ mit dem roten Tuch.
Hier eine kleine Anekdote, falls du doch nochmal die Kampagne machst. Wenn du bei Firak bist und der da gerade unten in der Lava hockt und auch natürlich an die Zuschauer draußen, ihr könnt gerne mal ausprobieren, /Kiss und Firak dabei anvisiert zu haben. Er wird euch zurückküssen, das mag er ganz dolle. Und wenn ihr /unhöflich macht, wünsche ich euch, dass ihr irgendeine Art Barriere dabei habt, weil ansonsten könnt ihr vom Geistheiler gleich nochmal gucken, wie der Weg zurück ist. Nur mal so als kleine Anekdote. Finde ich ziemlich cool, was sie da reingepackt haben. Bist du auch immun? Also du kannst nicht geheilt werden tatsächlich, du kriegst so einen Dot und kannst nicht geil werden. Lediglich so Frostmagier und Palas oder sowas können mit einer Bubble sich schützen dagegen. Aber es ist ziemlich cool, das kannst du durchgehend mit ihm machen und der lacht dann, diese Lache, dieses, wenn der diesen in den Meteor geht und sich da durchballert, ne? Diese Lache haben sie halt da eingebaut. Sprich, wenn du dann unhöflich machst, ich glaube 30 Sekunden lacht er halt genau so, weil du halt am Abfackeln bist. Der ist halt schon der Christ, das ist cool. Also ich bin schon also für Fanclub.
Ich fänd's richtig cool, ne? Also ist jetzt nur mein Vorschlag. Ich fänd's richtig cool, wenn wir Firak nicht besiegen, sondern wenn er sich selbst besiegt.
Wenn er so dass aufgeht, er so implodiert, ne?
Ja, dass er so durchdreht, so in Rage gerät, dass er komplett austickt und sich in den Boden rammt und dabei eine riesige Explosion entsteht und er dabei einfach stirbt.
Ja, genau, so ein Kataklysmus 2.0.
Ja. Haben wir einfach so einen riesigen Krater irgendwie.
Ja, aber das kann ich mir bei ihm auch vorstellen. So, er schreit richtig so, mehr Macht, more power und dann Peng. Und dann geht's hoch. Ja, doch, das ist geil.
Auch um vielleicht zu verdeutlichen, weil das ist ja das, was Netarion auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. Netarion war ja auch so aufgepumpt, wahrscheinlich auch durch diese Art von Magie, dass er drohte zu explodieren. Genau. Und deswegen hat er ja extra diese Rüstung schmieden lassen von den Goblins, damit er nicht explodiert. Also diese Rüstung hat ihn ja zusammengehalten. Und so funktioniert dann ja auch der Kampf in Cataclysm and Raid, dass man diesen Panzer aufsprengt.
Ja, genau.
Und nachdem genug Platten gelöst
sind, wo dann übrigens Feuertentakel rauskommen, ne? Nicht Schattententakel. Sehr interessant.
Ja, das stimmt.
Und Firak will dann zeigen, so, ich kann das, guck hier, ich kann noch mehr ab und dann macht er halt trotzdem
Bumm. Und er hat halt keinen Panzer, deswegen, ich halt's für, also ich fänd's cool.
Geile Idee.
Dass er halt einfach immer krasser wird und irgendwann explodiert.
Das kann halt als Cinematic richtig geil werden. Und wir brauchen nicht einen Raid dann dafür.
Ja, und das kann auch ein Übergang zum nächsten Patch sein, dass durch dieses Ereignis irgendwie eine Zone entsteht oder sowas.
Ja.
So ein bisschen wie, also die Story der brennenden Steppe ist ja auch so, dass Ragnaros beschworen wurde und dadurch dieses Feuergebiet entstanden ist.
Ja, ne, wäre cool auf jeden Fall, warum auch nicht? Das ist auf jeden Fall sehr cool, weil ich sehe immer noch Probleme, dass wir die Inkarnation irgendwie in einem Raid bekommen. Also ich glaube es immer noch nicht. Wir haben jetzt durch den Wowcast natürlich dieses Murusond, Galakrond, Morchi, Chromie Ding, wo wir über Morchi, da, ich glaube, ich wurde die ganze Woche im Stream 2 Milliarden Mal gefragt, wann wir über Morchi reden. Ich glaube, das kommt und das wird auch Raid und der Mega Dungeon sein, glaube ich sogar. Wobei, ich habe noch eine Idee für den Mega Dungeon, aber dazu später. Ich sehe trotzdem Probleme, Iridikron und Viranov irgendwo in einem Raid zu sehen. Das zeichnet sich für mich doch nicht wirklich ab, weil Fyrak wird krass aufgebaut. Das ist alles, was wir haben wollen, was wir zum Kerkermeister hätten haben wollen. Nur, dass er nicht so groß ist, dass man ihn halt auch gar nicht so krass erzählen müsste. Aber er ist super aufgebaut, der könnte als Boss wunderbar dienen. Ja. Die zwei anderen nicht. Aber was ist, wenn wir die zwei anderen brauchen, weil sie eben diejenigen sein könnten, die nicht von der Lehre korrumpiert sein können? Wir haben früher immer gesagt, wir brauchen eine Sylvanas und die Untoten, um im Kampf gegen der Lehre überhaupt eine Armee stellen zu können, weil wir sie nicht besiegen können. Was ist, wenn wir dann jetzt wirklich erfahren, dass Tyr und alles echt scheiße war und scheiße gebaut hat und wir uns doch irgendwie mit denen verbünden, oder was heißt verbünden, zumindest eine Einigkeit schaffen und wir sie brauchen für die Lehre. Siehst du das?
Ja. Eher, also weiß ich nicht. Das Ding ist halt, also mein Eindruck gerade ist dadurch auch, wie Iridikron bedenkenlos Fyrak da reinschickt. Entweder Iridikron interessiert sich für Fyrak nicht, eine Möglichkeit. Der andere ist, dass Iridikron dem Schatten oder der Leere nicht so feindlich gegenüber gesinnt ist. Und das sehe ich auch. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Inkarnation so großes Problem haben mit dieser kosmischen Macht. Die scheinen nur sehr, sehr große Probleme mit Ordnung und den Titanen zu haben.
Glaube ich auch, ja. Das ist nur die Titanen. Die sagen ja auch immer wieder, guckt, was die Titanen gemacht habt. Ihr seht ja gar nicht die Lügen von Tür, bla bla bla. Das ist ja wirklich nur gegen die. Und ja, darauf so warte ich halt auch noch.
Das ist eine ziemlich klare Agenda. So.
Ja.
Und mit den anderen kosmischen Mächten, ich glaube, da haben die gar keine große Meinung zu. Das ist so, ja gut, es gibt halt irgendwie Leben, es gibt irgendwie Schatten und sonst was.
Ja,
ja, finde ich auch. Vielleicht sogar Sympathie, weil vielleicht denken sie sich, dass die Geschichte mit Galakrond, dass das sogar irgendwie ganz nice war, weil Galakrond war ja krass und groß. Vielleicht ist das deren Denkweise.
Siehst Hauptsache du da eine Verbindung zu Galakrond eigentlich?
Also bisher noch nicht.
So meine Idee ist, die habe ich dir, glaube ich, geschrieben, ne? Sie benutzen die Furlbox. Die unten in Brackenfell.
Die Gnolle, oder?
Gnolle, sind danke, auch Furbox, ja.
Das sind beide.
Stimmt. Aber. Die benutzen die, oder das war von den Primalisten schon irgendwie, weil wir wissen ja durchs Questen da unten, dass sie die Macht von jemandem bekommen haben. Dieses Todesmacht, Todesmagie-Zeug.
Ja.
Und wer weiß, ob das nicht vielleicht die ersten Primalisten damals schon waren, um sich eine
du hast halt die Analogie zu den Elementen, ne? Also wenn du sagen willst, ja, Iridikron ist Erde und der andere ist Feuer und so weiter und so fort, dann hast du halt die Verfall ebenfalls als Element. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass die Inkarnationen einen Verfalldrachen auch gut finden. Und Galakrond wäre so einer gewesen.
Genau.
Und vielleicht wollen die wieder einen neuen haben.
Ja, oder ihn damit zurückholen, ne?
Oder so.
Und die benutzen halt sozusagen die Gnolle als Akkumulator, also als Batterie. Und da haben wir jetzt über Jahre Macht aufgebaut und benutzen ihn die dann und kanalisieren aus denen heraus einen Wiederauferstehungszauber.
Sowas in der Richtung, ja. Oder, ja, könnte gut sein. Es ist schwierig zu sagen. Ich sehe nicht die Gnolle das machen. Vielleicht sind die Gnolle auch einfach nur ein Ablenkungsmanöver. So ein bisschen Chaos stiften in unseren Reihen, indem sie halt ein paar so kleine Scharmützel anrichten, indem sie einfach nur den Leuten da was beibringen und die wissen, das lenkt uns halt ab. Vielleicht einfach so ein strategisches Manöver, kann auch sein.
Ja.
Weil das halt so eine Geschichte, mal eben Galakrond wieder erwecken. Daran ist schon Arthas gescheitert, ne? Aber das macht man nicht mal eben so.
Ja. Aber gut, das waren nur Totenbeschwörer mit ein bisschen Nekromantie, die einfach so die Todesnekromantie benutzen wollten, ne?
Naja, aber jetzt durch, gut, da hängt es jetzt immer davon ab, was wir jetzt alles damit reinnehmen wollen, weil jetzt aus unserer heutigen Perspektive ist jedes Mal, wenn wir über die Geißel reden, der Kerkermeister und
ja,
irgend sonst was mitgemeint und die Schreckenslords und also ja, da ist eigentlich alles am Wissen da, was man nur haben kann.
Das stimmt wohl, das stimmt, ja, klar. Aber vielleicht waren halt diese Tötenbeschwörer vor Ort gar nicht stark genug. So rein
das schon, von Power-Level. Das schon. Aber wir haben ja auch Lichs. Also, ne, Kertuzad ist der bekannteste, aber es gibt auch
aber gut, wir Lichs, wissen, dass sie Mensch kurz kennt. Davor waren. Also, ich meine, in der Quest, wo wir ihn aufhalten sollen, war er kurz davor. Also, könnte es ja auch klappen können.
Das stimmt, ne, aber die waren mehrere Jahre dabei. Also, zumindest verstehe ich
das. Ne? Aber gut, das war mit Jahre. Ausbuddeln und alles, ne?
Ja.
Ja. Und finden erstmal.
Genau.
Also von da an, ja, möglich, schon sein, Möglichkeit liegt da. Nee, aber siehst du irgendwie,
aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir Galakrond in den Dungeon bekommen, also in dem Mega-Dungeon oder in dem Raid als Boss, weil, also erstens wurde es im Podcast erwähnt, dass wir Galakrond irgendwie zu sehen bekommen, in welcher Form auch immer. Außerdem, du erinnerst dich an das gedatamined Bild, was an der Decke vom Wimpu-Tempel ist.
Ja, ja.
Ich gehe davon aus, dass
Eine umgedrehte Version, ja.
Ja, dass das entweder dass das eine Dings ist, eine Paralleluniversum. Ein Paralleluniversum, in dem nicht die Sterblichen über Azeroth herrschen, sondern die Drachen. Und deswegen sind an dieser Decke nicht Engel abgebildet in humanoider Gestalt, sondern Drachen. Das ist eine Möglichkeit. Oder in der Vergangenheit war es so, dass da mal Drachen abgebildet waren. Das wurde übermalt. Von wem auch immer, warum auch immer.
Ja, kann natürlich sein. Ja. Oder was, wo uns dann halt Murosond hinbringt. Ja, also sowas. Da kann natürlich sein, ja, dass Murosond da hinbringt. Genau. Endzeit anders 2.0 oder so. Gäb's ja vieles für.
Ich hätte auch noch was zu Nostormus, der letzte Screenshot, den ich mir gemacht habe während des Spielens, wo ich drüber nachgedacht habe. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen im Podcast, aber dadurch, dass ich jetzt die Quest gespielt habe, habe ich noch ein bisschen anderen Einblick gehabt. Und zwar, da gibt es ja dieses Labor, das heißt Nazcol, glaube ich.
Nazcol, genau, ja.
Genau, und da liegen ja so Artefakte und so weiter, und zum Beispiel auch Galakrons Kralle und so.
Ja.
Und dann gibt's einen Ort, da liegt nichts und da steht dann der Text, Nostormus liebstes Schmuckstück, wir haben vergessen von wann und wo es ist. So, und dann questet man weiter und dann taucht die Hand auf mit der Neltarion, die Traktür versklavt hat.
Genau.
Aber es ist die andere Hand, also offenbar gab es einfach zwei Handschuhe, also das jetzt, oder Blizzard hat einen Fehler gemacht bei der Erstellung des Cinematics, weil wir haben einen linken und einen rechten Handschuh.
Ja, genau, aber es soll sie schon sein. Das ist der Schwurbinder, der heißt auch so.
Genau, also entweder, wie gesagt, entweder war es mal ein Paar oder es ist der gleiche. So, und die Verbindung, die ich jetzt machen will, ist offensichtlich, ich sag, das war Nostormus liebstes Schmuckstück. Also dieser Handschuh lag da vorher. Und der Grund ist vielleicht tatsächlich die fanatische Natur auch von Nostormu. Dass wir immer denken, Nostormu ist ein cooler Typ, ist er ja auch. Aber der ist schon so ein bisschen, der will halt alles kontrollieren und der findet das eigentlich schon ganz gut.
Naja, liegt in seiner Natur, alles zu kontrollieren, ne?
Das ist eine sehr hierarchische Geschichte, so. Der ist nicht unbedingt ein Freund der Demokratie, sagen wir mal so.
Ja, nee, auf gar keinen Fall.
Auch wenn er ein gutherziger Drache ist, offensichtlich, zumindest im Gegensatz zu vielen anderen. Ich würde ihn auch so einschätzen, dass der ja so ist, ja. Kontrolle ist besser als Vertrauen oder so.
Ja, genau. Ja, würde ich auch. Wo wir dann noch direkt da kommen. Obwohl, eigentlich wollte ich vorher noch was Kleines dazwischen schmeißen. Netadrache. Netadrachen. Ja. Es gibt in den Daten Netadrachen. Ein Reitdrachen, Netadrachen. Mhm. Also ein Reitdrachen als Netadrachen. Sieht so aus, als ob der jetzt gerade ist er hinterlegt, oder er war in einem kleinen Bild hinterlegt gewesen, als dass er in einem Händlerposten kommen könnte für so und so viele Händlerdivisen. Glaube ich nicht. Ich denke, das war einfach nur Platzhalter, weil das auch 999 Händlerdivisen waren, was wir bis jetzt noch nie hatten oder so. Und ich glaube, es ist nur Platzhalter, um ihn einfach irgendwo im System halt einzuordnen erstmal. Aber da spricht sehr vieles für, dass es tatsächlich kommt.
Ja.
Wie? Weil sie auch gerade im Wowcast ja gesagt haben, nee, Zwielicht und was war der andere? Warte mal. Zwielicht und noch irgendein ist abgehakt, aber von Netherdrachen haben sie nicht drauf geantwortet. Und ich glaube schon, dass Netherdrachen kommen können. Wie würdest du sie reinbringen? Wie würdest du sie in diesem gerade in diesem Konstrukt jetzt gerade eben sehen?
Also die offensichtlichste Verbindung, die wir haben, ist Sibellian. Weil Sibellian kommt aus der Scherbenwelt und ich kann mir vorstellen, dass also für diejenigen, die das nicht wissen, die schwarzen Dracheneier, die auf der Scherbenwelt waren, die sind teilweise zu Netherdrachen geworden aufgrund der kosmischen Magien, die von die um die Eier waren. Wenn die dann geschlüpft sind, dann sind daraus keine schwarzen Drachen mehr geworden, sondern Netherdrachen. So. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sibellian nicht nur irgendwie versucht hat, die Netherdrachen zu bekämpfen, sondern dass er vielleicht auch versucht hat, sich mit denen zu verständigen. Dass man vielleicht guckt, hey, können wir nicht irgendwie zusammen operieren oder kooperieren? Mhm. Ich fände es interessant,
nachdem wenn wir sie damals befreit haben, ne?
Ja, genau, die waren ja versklavt worden von den ansässigen Orks.
Ja.
Da gibt's ja, gab's ja extra diese riesige Ruffarmerei, glaube ich, damit man den Netherdrachen kaufen kann.
Ja, genau.
Maybe kriegen wir die Netherdrachen mit ins Spiel als kleinen Drachenschwarm. Also nach meiner Forschung gibt es nicht viele von denen, aber
Naja, der Schwarm war noch schon noch relativ groß und viele Eier, die wir ja auch gesammelt haben.
Man kann den beliebig skalieren. Ich glaube, man kann sowohl argumentieren, dass es nicht so viele gibt, als ja, auch, genau, dass man sagt, es gibt super viele.
Aber die wurden jetzt auch seit Burning Crusade in Ruhe gelassen. Wir haben die Scherbenwelt komplett aufgeräumt. Die können sich natürlich dann Pharalon-Nether-Sturm niedergelassen haben dann oder so und sich neu aufgebaut haben. Oh, das wäre schon noch cool, die zurückzubekommen.
Ich habe ein Video gesehen vor ein paar Wochen, weil das passt gerade sehr gut. Da wurde die Frage gestellt, ob wir nicht in einen zukünftigen Add-on zurück in die Scherbenwelt kommen könnten, um die Scherbenwelt zu retten. Was hältst du davon? Ach,
geil. Ich meine, als Burning Crusade Classic announced wurde, war mein Herz schon wirklich am Schlagen. Also, das war so viel Schlagen, aber es ist halt nicht das von damals. Aber wenn wir in die Scherbenwelt zurückkommen mit neuem Stuff, weil es, um wieder wirklich was Neues dort zu erleben, ich glaube, dann würde ich tatsächlich weinen. Vor Freude. Weil es war schon mit eins der schönsten, auf die damalige Zeit gesehen, für mich mit eins der schönsten Erinnerungen überhaupt an World of Warcraft. Weil da auch lore-technisch natürlich sau viel los war. Keltas, Blutelfen, Draenei, Raumschiffe, unser erstes Alien-Add-on, sagen wir mal, ne? Wie das ja immer genannt wird. Mhm. Und ich glaube auch, dass das so endlich mal dieser Punkt wäre, ein bisschen, wir gehen in Space, aber bleiben trotzdem so Old World of Warcraft. Das ist ja gerade das Problem.
Zu Hause an oder so.
Genau, genau, das ist ja gerade das Problem. Wir wissen eigentlich, also wir, die Lore kennen, wissen, dass auch Zerrith Mord, das ist nichts anderes wie Burning Crusade. An sich sind es beides Alien-Add-ons. Wir reden damit Draenei und Orks und sowas allem. Aber ich glaube, das würde sich für die meisten mehr wie zu Hause anfühlen. Und man kann nicht durchgehend jetzt auf Azeroth bleiben. Das wird schwierig, das wird nicht gehen. Man muss irgendwie. Und sowas wie Scherbenwelt, vielleicht als Portal zu Zeref Nether oder so, wie auch immer.
Ja.
Als Übergangswelt oder sowas, kann man ja sehen vielleicht. Vielleicht ist die Scherbenwelt ja sogar genau das. Wer weiß.
Ja, das eher weniger, aber ja, sehr schwierig. Aber du hast recht, ne? Also klar, man könnte das auf jeden Fall machen. Die Frage ist, also der Anlass ist halt so, also wir haben ja die Scherbenwelt wird ja aufgegeben, lore-technisch so.
Ja.
Da ist ja nicht mehr viel los. Also auch die meisten anderen Leute, die da waren, haben ja mittlerweile die Scherbenwelt verlassen, lore-technisch gesehen.
Ja.
Von dem Hintergrund, wir bräuchten halt einen guten Grund, dort wieder hinzugehen.
Ja, dass wir vielleicht entdecken, dass das, ich weiß mal, jetzt mal im Ernst, spricht etwas dagegen, dass die Scherbenwelt eigentlich gar kein Planet ist, also nicht ein anderer Planet ist, in dem Sinne, eine andere Welt wie Azeroth, also wir reden jetzt hier Erde, Mars, Erde, Venus, Erde, Saturn, sondern kann es in der Theorie möglich sein, dass es sowas wie die Schattenlande ist. Nur fürs Chaos. Fürs Chaos.
Ja, aber das, da wissen wir ja, wobei
Wir wissen, dass es vorher mal ein Planet an sich war, gar keine Frage. Kann ja alles sein, ist das schön und gut. Aber der schon immer dafür gestanden hat, zu implodieren und diese Macht dort auch explizit zu nutzen.
Ja, also wenn also dann nicht die Scherbenwelt, sondern dann der wirbelnde Nether, ne? Also wenn dieser Erklärung wäre der wirbelnde Nether das Äquivalent zu den Shadowlands. Mhm. Und dadurch, was mit der Scherbenwelt bzw. Mit Draenor passiert ist, ist ja. Draenor in den wirbelnden Nether übergetreten.
Weil ich meine, der erste, was mich so dagegen sprechen lassen würde, wären natürlich die Orks, weil die dort als Volk halt geboren sind. Aber mein Gott, die können da auch von irgendjemandem hingeschafft worden sein, dort gezeugt worden sein von. So wie wir haben auch in den Schattenlanden
eigene Kreaturen. Es gibt ja eine Erklärung dafür. Also wir wissen ja alles darüber. Also,
ja, genau.
Klar, sie können das alles über den Haufen werfen und uns was Neues erzählen. Das fände ich sehr, sehr doof, ehrlich gesagt.
Nein, das glaube ich auch nicht. Aber wir haben ja auch eigene Kreaturen in den Schattenlanden, die ganz lebendig, ganz normal da sind. Und das sind ganz normale Kreaturen.
Ja.
Lebewesen. Also dann geht das natürlich auch mit den Orks auf einer anderen, wie, warum auch nicht. Das würde cool.
Nee, das sehe ich nicht.
Nicht, ne?
Also überhaupt nicht, nee. Draenor ist erstmal nur ein Planet gewesen.
Okay.
So relativ sicher. Ansonsten wüssten wir die gesamte Lore von Draenor umschreiben. Und nicht nur ein bisschen.
Ich weiß nicht, ob wir die... Ich meine, ja, es ist ziemlich crazy, was ich gerade sage, aber ich weiß nicht, ob wir grundsätzlich dann...
Wir haben die Schilderung von Agrama, wie er Draenor gefunden hat und von den Sporenhügeln und der Überwucherung befreit hat. Und dadurch sind ja auch dann die Ogre und Orks entstanden. Mhm. Das ist alles relativ klar niedergeschrieben. Und wir haben auch die Erklärung, wie die Erida als Flüchtlinge
klar,
angekommen sind und so weiter. Wir haben eine Erklärung, wie die Monde entstanden sind von Draenor. Ja. Wir haben Erklärungen darüber, wie die Dämonen auf Draenor gekommen sind. Wir wissen, wie Medivh Kontakt zu Gul'dan aufgenommen hat und so weiter. Aber wir haben super viel Lore und Kontext rund um Draenor.
Also bevor das Scherbenwelt ist schwierig. Aber auch die Scherbenwelt kann man dann schwer in diese Domäne reinpacken. Natürlich kann sie vielleicht darüber gezogen sein und jetzt dann diese Welt sein als Zwischending. Womit man dann sagen könnte, ja, das ist das dann. Ich meine, wir haben da auch ganz viele Planeten und sowas, die könnten nach, vielleicht erzählt uns
ja
einer.
Das sowieso, ne? Also da gehe ich sofort mit, so, ne, dass die Scherbenwelt sich jetzt im wirbelnden Nether befindet, da bin ich mir relativ sicher. Das ist genau das gleiche wie mit Argus.
Ja.
Sogar ziemlich genau.
Ja, dann wäre das natürlich cool, diese als Zwischenwelt zu nutzen. Und dann könnte man schon zurück zu Burning Crusade.
Ja.
Würde ich sehen. Warum auch nicht?
Aber ich finde übrigens jetzt, wo ich Argus anspreche und wo wir Analogien zu Shadowlands suchen, im Grunde genommen ist Argus so etwas wie die neue Seelenrichterin. Wie auch immer der Mechanismus vorher war, nachdem also Dämonen sterben, kommen in den wirbelnden Nether und dann passiert irgendwas mit den Dämonen, weshalb die wiedergeboren werden. Dieser Mechanismus wurde ja von Sargeras durch Argus verändert. Mhm. Und ja. Wir kennen nicht den ursprünglichen Mechanismus. Wir wissen nicht, was ursprünglich die Wiedergeburt der Dämonen eingeleitet hat im wirbelnden Nether. Das ist Lore, die fehlt. Das ist ein blinder Fleck quasi.
Ja. Was sagst du? Burning Crusade? Also mal kurz knapp. Was sagst du?
Also wenn, dann dauert's noch. Mhm. Ich sehe halt keinen Anlass, das ist das größte Problem. So, wenn Illidan wieder da wäre, dann könnte man irgendwie sowas machen wie Illidan braucht irgendwas aus den von der Scherbenwelt, weil da war halt lange seine Hut. Mhm. Aber sonst, ich.
Der Tempel hat vielleicht doch das ein oder andere Geheimnis.
Ja.
Artefakt, dies, das.
Man könnte über die Monde gehen, dass man. Diese Theorie, die ich schon häufig erzählt habe, dass die Monde von Draenor die gleichen Monde sind wie Azeroth. Ja. Und dann könnte man irgendwie anfangen, so ein kosmisches Mondreise-Add-on zu machen. Und dann hüpfen wir nach zum Weißen Mond, zur Weißen Lady, nach Elune oder was auch immer wir für Elune halten, zumindest in manchen Theorien. Und dann stellen wir fest, Mensch, von hier aus können wir sowohl Azoth als Trennor sehen. Sind wir im gleichen Sonnensystem? Mein lieber Johnny, was ist denn hier los?
Ja, wir müssen noch ein bisschen Themen durchreißen hier.
Ja.
Und zwar, ich hau mal einfach auf, wir müssen auf jeden Fall noch mit über das Thema der Wächter von Tiris vollreden und ein Set, was wir jetzt kaufen können seit ein paar Tagen und warum.
Hab ich auch gesehen, ja.
Warum es jetzt kommt, wie es jetzt kommt. Und wir müssen halt über Morchi reden.
Mhm.
Womit willst du anfangen? Ich glaube, der Wächter, oder?
Ja, das ist einfacher.
Warum kriegen wir das jetzt?
Weil Khadgar sterben wird.
Ja, okay.
Und wenn er stirbt, wird Medivh ihn abholen.
Ja, genau so sehe ich das auch. So, hey Homie, ich zeig dir jetzt mal, wo richtig Stress ist und da kann ich dich gebrauchen.
Also normalerweise würde ja ein Kyrianer kommen und seine Seele abholen, aber nicht bei ihm. Besondere Seele, ähnlich wie bei Vol'jin.
Ja.
Da passieren Dinge, die sind außerhalb der Norm quasi.
Genau.
Und wenn Khadgar sterben wird, warum auch immer er sterben wird, da bin ich mir nicht so sicher, wird Medivh ihn abholen.
Ja.
Und der wird natürlich wieder in seinem Wächter-Outfit rumlaufen und vielleicht bekommt Khadgar sogar auch eins, wer weiß.
Und das ist der Grund, warum. Ja, Wächter des Universums. Guardians of the Galaxy. Die haben wir dann.
Sowas in der Richtung vielleicht. Oder die gehen einfach nur an einen besseren Ort, wo man richtig geil Casino spielen kann. Also ich habe keine Ahnung.
Wie das kommt die nach Mecklenburg-Vorpommern, oder?
Ja, genau. Wer weiß, wo sie sich ihren Abend vergnügen.
Ja, alles klar. Ab nach Malta.
Nee. Nach dem Motto, du hast schon genug geleistet in deinem Leben. Jetzt komm mal runter hier.
Ja. Nein, ich glaube auch. Also ich glaube auch, er wird sterben. Witzig ist, es war ja einmal kurz im Handelsposten drin am 1. Und da sollte es nicht drin sein. Da war wahrscheinlich wieder so ein bisschen Promo-Aktion oder vielleicht doch noch falsch gelistet gewesen oder so. Fehler, was weiß ich. Aber es gab halt einen Entschlüsselungscode. Und dieser Entschlüsselungscode, der gehört immer zu so, der ist festgeschrieben sozusagen. Also der gehört immer zu einer festen Substanz. Der wird jetzt nicht öfter benutzt. Also wir haben zig Millionen Entschlüsselungscodes halt in WoW. Aber ein Entschlüsselungscode kann auch für mehrere Sachen gleichzeitig gelten. Und das Interessante ist, das scharlachrote Kreuzzug-Set, was auch mal gefunden wurde, ja, während des Data-Minings die letzten Wochen, ist ebenfalls über den gleichen Schlüssel gekryptet gewesen. Sprich, es wird wahrscheinlich auch in den Shop kommen und es wird wahrscheinlich auch jetzt bald kommen. Scharlach, Roter Kreuzzug und Wächter von Tiresfall. Ich krieg da so ganz Bad Vibes.
Könnte halt im Zuge einer weiteren Questreihe rund um Unterstadt beziehungsweise Lordaeron und Geneas und so weiter.
Könnte der Rat der Tiresfalen da helfen? Weil eigentlich macht der Rat der Tiresfalen so einen Scheiß nicht mehr. Aber Meryl, Teufelsturm und so, die haben schon eine gewisse besondere Bedeutung für die Untoten. No?
Ja, aber auch das Ding ist, okay, also das, wir haben jetzt ein kleines Problem in der Lore. Der Rat der Tiresfalen ist super wichtig für die Lore. Und genauso, oh Gott, wie sage ich das geschickt? Aus meiner Sicht ist er aber nur dann wichtig, wenn man ihn heranziehen muss. Also in Legion kam er nur vor, weil man sich überlegt hat, fuck, was geben wir den Magiern?
Ja, und vor allem, weil Dalaran halt angegriffen wurde, ne, quasi.
Ja.
Ja.
Und Dalaran selber ja nicht. Selbst dann hätten sie den nicht gemacht. Dann hätten die einfach den Rat von Dalaran genommen und fertig. Die Tatsache, dass der Rat von Tiresfall in Legion vorkam, war einfach nur der Grund, dass es diese Gameplay-Notwendigkeit gab.
Ja.
Weil jede Klasse brauchte irgendeinen Kram.
Ja, ja.
Und dann wusste man, okay, bei den Magiern ist das Krasseste, was wir irgendwie aus dem Hut zaubern können, der Rat der Tiresfall.
Aber gut, jetzt sind sie neu gegründet.
Ja, jetzt aber. Haben wir sie. Nee, haben wir nicht. Weil das ist im Rahmen. Also, das ist die Perspektive der Magie. Also, ist schon die Lore, ja, aber die sind nicht etabliert. 99% der Spieler wissen nicht, oder nicht, vielleicht nicht so viel, das ist einfach nur eine geratene Zahl, aber nahezu niemand weiß, wer der Rat der Tiresfallen sind, was die machen, was die besonders macht oder irgendwas. Geschweige denn wissen die, wer Meryl Teufelsturm ist oder sonst irgendwas. Ich will nicht ausschließen, dass man die zurückholen kann oder so. Alles, was in der Lore ist, kann man zurückholen. Aber nicht so. Also es ist nicht so, dass wir jetzt einfach irgendwie questen mit unseren Drachen und plötzlich ist Meryl Teufelsturm da und macht irgendwas Krasses und ist der wieder weg.
Ja, ja, ja.
Dann würde sich nur jeder Spieler denken, hä, wer ist das, was soll das? Hä, das ist doch komplett
unorganisch. Ja, aber gut, man könnte jetzt in Tieres Fall, weil vielleicht der Scharlachroter Ansturm sich neu gründet und angreift, könnte man natürlich, der Rat der Tieres Fallen war ja auch eigentlich mal in Tieres Fall. Kann ja, ja sein, dass sie sich jetzt nach der Neufindung wieder dorthin zurückgezogen haben in den Silberwald oder Tieres Fall irgendwo. Und ja, sie kommen eben auf den Scharlachroten Ansturm und sie ersuchen uns um Hilfe. Und sagen, ja, ey, ihr habt hier ein Problem. Und dabei erquesten wir vielleicht, was sie sind.
Aber in der Theorie sind die arbeitslos, ne? Also in der Theorie ist der Arbeitsauftrag, so könnte man es ja nennen.
Ja.
Der Arbeitsauftrag der ist vollendet. Mit dem Besiegen der brennenden Legion, insbesondere der Anführer Archimon, Kiljeden und Sagaras, ist die Mission, oder eigentlich ist ja die Mission des Rat der Tieres sogar kleiner gewesen. Eigentlich war deren Mission ja nur, wann immer irgendwie Dämonen mal auftauchen, weil irgendwelche Magier nicht wissen, was sie da tun,
auf
sich darum selbst zu kümmern. Genau.
Ja.
Und diese Mission ist schon lange vollendet.
So. Ja, aber gut, die gründen oder denken sich vielleicht auch neu. Ich meine, sie haben ja auch mit Katka eine gewisse Zusammenarbeit und natürlich gewisse Freundschaft in dem Sinne. Es kann natürlich auch sein, dass ein Katka sie dann dort um Hilfe bittet. Oder ein Medivh oder vielleicht kommt noch mal ein Geist von Egwene, jetzt wo sie wirklich tot ist.
Ja, denkbar ist das natürlich, ne? Aber also ich würde mir wünschen, wenn es kommt, dass es mehr Development hat. Es darf nicht so kurz abgehandelt werden.
Ja.
Ich fände das sehr seltsam.
Weil die zu krass eigentlich in dieser Geschichte, in dieser Base-Geschichte von WoW sind.
Ja, und weil also es wäre wieder so ein Auftritt, wo ich mir denke, was soll das so? Mhm. Dann lass es halt ruhen. Genauso alle anderen Storystränge, so die es so gibt. Genauso die Kirche des Lichts oder so. Niemanden bringt's was, wenn wir jetzt einmal einen neuen Bischof irgendwie ernennen würden und danach ist er wieder für 5 Jahre nichts zu sehen. So.
Ja.
Das fände ich immer komisch.
Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Aber gut, hatten wir nicht auch den BFA? Nee, in Shadowlands die Quest mit dem Netherlicht-Tempel? Wir hatten doch außerhalb von Legion schon noch Quest mit dem Netherlicht-Tempel, oder nicht? Was mir gerade so kommt.
Waren wir im Netherlicht-Tempel?
Ja, ich glaube alle, oder nicht?
Ich wüsste gerade, also wir waren auf jeden Fall in der Halle der Tapferkeit. Bei Odin, der ja auch wieder eine Rolle spielt tatsächlich. Kam auch vor in Dingens hier, im Vorpatch. Gibt es ja diesen Vrkul-Reisebericht. Aber Netherlicht-Tempel, warum sollten wir da gewesen sein? In welchem Kontext?
Ich weiß das nicht mehr, aber ich meine. Nein, wir waren im Buch da. Shit. Wir waren im Buch. Danach da, um Kalia zurückzuholen.
Ja.
Stimmt, das habe ich jetzt durcheinander geworfen.
Genau. Anduin hat Kalia in den Netherlicht-Tempel gebracht.
Genau.
Das war im Buch Before the Storm,
glaube ich. Genau. Ja, okay. Aber Kalia haben wir natürlich eine Verbindung, aber gut, ich dachte das dazu, um als zu zeigen, ja, ey, wir haben das ja trotzdem, aber nee, dann ist es nicht so.
Und genau, falsch. Und Kalia wurde dann nur hingebracht von Anduin, weil das, glaube ich, der einzige Nahu war, der zur Verfügung stand.
Ja, und vor allem, weil sie ganz krass daran gebunden war und allem möglich, ne? Und weil es ja Anduin so krass davon begeistert war.
Und weil Kalia auch vorher im Netherlicht-Tempel war.
Genau, da hat er sie ja getroffen das erste Mal und kennengelernt überhaupt, wer sie ist, was sie ist und hast du nicht gesehen, ja. Ja, ist gut, okay. Also würdest du denn aber trotzdem sehen, dass wir die Scharlachroten im Zuge der Säuberung von Unterstadt, also ist schon ziemlich klar, dass die dann eigentlich kommen müssen, oder?
Ja, die sind auch im Gedächtnis der Spieler. Das ist auch so, das liegt weniger an Retail, sondern eher an Classic.
Ja, ich glaube auch, ja.
Aber der Scharlachrote Kreuzzug ist im Gedächtnis der Spieler, die sind beliebt. Du hast auch in der Lore viel Sally Weißsträhne gehabt in Shadowlands, das heißt viel, aber sie war auf jeden Fall da.
Ja.
Und die sind jetzt nicht so gewaltig, die bringen nicht so viel Implikation mit sich wie der Ratschatiris-Feind. Du kannst einfach sagen, na gut, die sind halt wieder irgendwie fanatisch oder sonst was. Und
ja, und es gab ja immer mal wieder Stress. Briefe. Ne? Also genau. Die waren ja nicht weg. Es gab ja Briefe, dass ja Kali ja auf gar keinen Fall, und das kann man natürlich jetzt ausspielen, weil ja. Kali ja ist ja jetzt Teil des Rates und
genau.
Wenn sie wieder, ich meine, wie krass wäre dies, der erste Fuß, den sie in Lordaeron reinsetzt. Also sagen wir mal jetzt wirklich die Katakomben oder die Oberstadt von Unterstadt sind wieder gereinigt, also das Gas ist da oben weg und ja. Sie setzt den ersten Tritt in den Thronraum. Obwohl im Thronraum war sie, ne? Am Ende der Quest.
Ja, die da stimmt. War sie, glaube ich.
Aber dann halt in rein, weiter rein. Das wäre ja. Schon ziemlich heftig.
Ja, man könnte so einen Streit auslösen lassen, dass der Schalrote Kreuzzug der Auffassung ist, dass es immer noch Territorium der Lebenden ist. Und dann gibt es vielleicht, die Allianz ist damit dann auch nicht einverstanden, weil wir haben jetzt Cross-Faction und dann Horn und Allianz gegen den Schalrote Kreuzzug oder so. Da könnte man noch irgendwie die Agentur-Umdämmerung mit einbauen.
Ja gut, aber Cross-Faction haben wir nicht bei den Fraktionen. Da haben wir kein Cross-Faction. Hat Steve in unser letztes auch nochmal ganz klar gesagt. Cross-Faction ist nur die Spieler. Spieler haben Cross-Faction. Aber die Fraktionen nicht.
Ja, aber wir haben trotzdem Frieden.
Waffenruhe. Aber immer noch, oder wurde auch explizit darauf betont, dass wir immer noch Leute in den jeweiligen Fraktionen haben, die andere Fraktion über alles hassen. Also es ist eher eine gut gesittete Waffenruhe als ein Frieden. Also der Krieg ist allgegenwärtig und es bleibt World of Warcraft. Auch ja. Cross-Faction-Gilden soll man ganz klar so sehen als das Gilden.
Aber gibt es ein Beispiel extern. Aus den letzten Jahren, wo der Richtung Krieg ging und nicht Richtung Frieden?
Nein, überhaupt nicht. Also sie versuchen da natürlich schon, aber man kann trotz Cross-Faction auf jeden Fall immer noch die sich gegeneinander verprügeln lassen. Deswegen ist ja einer der größten Gründe, warum Random Dungeons nicht erlaubt werden für Cross-Faction. Das ist die Aussage von denen, deswegen wird es nie Random Dungeon geben. Technisch möglich ist es, aber es wird es nicht geben, weil die Fraktionen an sich sind immer noch, wie sie vorher sind. Mhm. Das Cross-Faction ist eher das Individuum, also du und ich, wir haben zusammen halt vor einem heftigen Gegner gestanden und haben halt lieber zusammen auf den draufgehaut, waren dann nicht so dumm, uns gegenseitig die Köpfe einzuhauen und haben ein Bierchen getrunken und irgendwann hat man sich halt besser kennengelernt. So. Ja. Und jetzt hat man eine Gilde gegründet, weil man sagt, okay, da sind mehrere von uns so.
Ja, aber du könntest halt schwierig begründen oder kann, also es wird schon absurd werden, wenn die Allianz um Scharlachrote Kreuzzug hält, wenn die Scharlachrote Kreuzzug...
Nein, sowieso, ja klar, gar keine Frage. Also ich glaube, da könnte man sehr gut Gen sogar mit einbauen. Wir hatten ja immer noch dieses Problem, ne, wir geben Gilneas ja Gen und so zurück. Und was macht Gen? Und ich glaube sogar eines der ersten Punkte, wo wir Gen... Ich meine, Gen wird nie richtig über den Schatten springen können. Das wird er nicht können, weil Gen einfach Gen ist. Der wird nicht sagen können, ja. Okay, ihr seid jetzt die Untoten, ihr seid jetzt cool, wir leben jetzt nebeneinander. Aber ist es dort der scharlachrote Ansturm und er kann zeigen, wir sind stark und wir helfen euch, weil wir Stärke haben. Da könnte man Gen reinbringen.
Er kann halt so ein bisschen so einen ähnlichen Auftritt haben wie jetzt Bane. So mit Vorurteilen und Misstrauen und mit...
Genau so eine Questreihe
aber wie die unterm Strich, ja. Genau, aber unterm Strich macht er dann trotzdem das Richtige so.
Ja. Ja, genau so sehe ich den, dass der da so eine Bane-Questreihe auch kriegt und ja, weil es halt gegen etwas anderes geht, er muss danach immer noch nicht übertriebene Best Friend sein, aber ja, das wäre cool, gegen den scharlachroten Sturm mit einem Wolf zusammen, den zähme ich mir dann noch kurz und ja, das passt. Finde ich cool.
Ja.
Ja, ich glaube, wir reißen das letzte heftige Thema auf, oder? Ich glaube, das ist krass.
Chromie.
Morchi.
Also erst einmal, bevor wir da richtig reingehen, ich erinnere mich an die Quest am Ende des von 10.0 mit Chromie.
Ja.
Dort trafen wir auf Eternus.
Ja.
Und damals hatten wir gedacht, Eternus könnte Chromies Gegenbild sein, oder?
Ja.
Gegenpart sein. Das widerspricht denen ja so ein bisschen.
Nicht wirklich. Denn Morchi widerspricht eigentlich allem. Chromie ist ja nicht ihr Name. Außer, sie akzeptieren, dass, weil sie eine neue Gestalt angenommen hat und sich als weiblich auch sieht, dass der neue Name dann auch gilt. Aber sie heißt ja nicht Chromie eigentlich. Der Drache, also er selber, heißt ja nicht Chromie.
Ja, heißt eigentlich, warte, ich krieg's auf die Reihe.
Ich gerade nicht.
Irgendwas
tatsächlich.
Irgendwas mit Ormu. Es muss was mit Ormu sein, sonst ergibt die Geschichte keinen Sinn.
Ich bin auch gerade tatsächlich, ich bin gerade sehr damit beschäftigt, meinen Husten zurückzuhalten hier, Mensch.
Ja, ja, Chronormu müsste richtig sein.
Ja, genau, ist richtig.
Und genau, also sie hat natürlich dieses Antlitz und diesen Namen gewählt.
Mhm. Ja, weil eigentlich müsste es ein Anagramm daraus sein, ne?
Genau, genau, genau. Vielleicht hat sie auch ein Anagramm daraus, aber sie, ähnlich wie mit diesem Chromie, wählt sie wieder ein anderes Anagramm, um einen Rufnamen zu erhalten.
Ja, kann sein. Weil sie ist ja eh da in diesem Sinne sehr extrem eigen und speziell.
Ja.
Auf jeden Fall. Könnte sie dann natürlich auf der anderen Seite auch sein.
Definitiv.
Ja, aber ansonsten, ja, Morchi. Ich meine, sie haben den Namen genannt. Das ist ja nicht so, dass wir... Sie haben den Namen genannt. Ich glaube, das wird schon so sein.
Du, weißt du noch, bei Legion gibt es ja diese Questreihe, wo jemand versucht, Chromie zu töten?
Ja, einmal. Mehrmals.
Mehrmals, genau. Es gibt, also vor diesem Hintergrund jetzt, könnte man sich natürlich die Frage stellen, ob Morchi diejenige gewesen ist, die versucht hat, Chromie zu töten.
Mhm. Könnte man. Also ich gebe meinen Grundgedanken hinter Morchi und warum es Chromie auf der anderen Seite gibt, gehe ich momentan oder halte ich für möglich, dass wir den ersten guten Drachen bei den ewigen Drachen haben. Sie findet die tatsächliche Lösung, all das ungeschehen zu machen, was ihr Nostormu verspricht. Und das geht nicht. Sie kann es nicht verhindern. Sie merkt, dass sie es niemals verhindern kann. Aber was sie kann, freiwillig übertreten.
Mhm.
Was sonst ja keiner gemacht hat. Die sind alle verrückt geworden oder haben irgendwas gesehen. Und Morchi gibt es, weil sie gut ist.
Ja, also es gibt einen ideologischen Unterschied zwischen dem ewigen Drachenschwarm und dem Bronzendrachenschwarm. Oder vielleicht gibt es sie noch nicht. Es ist ein bisschen schwierig. Also der Bronzendrachenschwarm versucht, die wahre Zeitlinie zu behüten.
Mhm.
Und duldet keine Abweichung.
Genau.
Der ewige Drachenschwarm, der wahrscheinlich schon, also zumindest habe ich das immer so verstanden, dass der kein Problem hat mit mehreren Zeitlinien und so weiter und so fort. Und der Grund ist so ein bisschen, dass Nostormu etwas gesehen hat oder sehen wird und realisieren wird, dass wenn das eintritt, dass das so furchtbar ist, so schrecklich ist, dass die Realität, auf denen die wahre Zeitlinie hinauslaufen wird, zu etwas verdammt ist, was er nicht ertragen kann. Und darum wird Nostormu zum Morosa. Und das hat auch mit seinem eigenen Tod irgendwie zu tun.
Genau.
Das ist so ein bisschen die Story vom Endzeit-Dungeon, wo so da steht, ja, hier, was auch immer für schreckliches Ende du hier erleben wirst, das ist nicht im Anbetracht so schlimm wie das Ende, was passiert wäre, wenn ich hier nicht komplett durchgedreht wäre. Also er versucht, ein apokalyptisches Ende zu erzeugen als Murosond, und dieses apokalyptische Ende ist weniger schlimm als das, was sonst eintreten würde.
Ja.
So, man könnte das vielleicht so ein bisschen, also ja, vielleicht ist der Vergleich auch morbide, aber so ein bisschen Richtung, es ist besser, keine Ahnung, schnell und entschieden zu sterben, als qualvoll dahin zu siechen oder irgendwie sowas.
Hm. Ja, vielleicht. Oder halt einen Neustart zu wagen. Sageras Move.
Ja, irgendwie, vielleicht ist auch das der Gedanke. Irgendwo dahin geht die Reise mit dem ewigen Drachenschwarm. Oder, das ist eine Alternative, der ewige Drachenschwarm ist nicht gutherzig. Er beabsichtigt auch nichts Gutes oder so, sondern der erträgt einfach nicht, was passiert.
Ja.
Und weil er das nicht erträgt, stürzt er alles ins Chaos. So. In so einem... wie sagt man, in so einem Wahn, in so einem Rage oder irgendwie sowas.
Ja, 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 ja.
Ist vielleicht auch was dazwischen, so, dass da so ein bisschen gehadert wird, weil, wenn wir uns so angucken, wie der ewige Drachenschwarm so operiert, da hast du da auch immer diesen Konflikt. Du hast manchmal so Charaktere, die sind super cool, also So von wegen, die drehen der Explosion auf den Rücken zu. Zum Beispiel in Uldaman, der Typ, der da die Geschichte von Tyr klaut. Mhm. Das ist so ein richtiger Badass-Bösewicht, der weiß genau, was er tut und so weiter und so fort. Aber manchmal hast du auch den Eindruck, na gut, das sind halt die größten Trolle und nichts so zu überhaupt, wo du so, ob die jetzt da sind oder Peng.
Ja, also, ja, genau.
Die sind
auch
sehr
Eternos merkst du, dass da sehr viel Intelligenz vorhanden ist.
Ja, genau. Ne? Das wirkt schon sehr nach Plan und so weiter und so fort. Und ja, du kannst, es könnte sein, dass Chromie zu dem Entschluss kommt, dass, wenn du es nicht verhindern kannst, dann Unterwanderer ist. So.
Ja, vor allem zeigt es ja irgendwie, auf Sagen von Chromie wird Eternos in Ruhe gelassen.
Ja.
Das ist ja schon so, finde ich, dieser erste Hinweis in die Richtung. Sie sagt Nostormu, hey, er hat uns jetzt auch geholfen, wir sollten ihn jetzt vielleicht ziehen lassen. Mhm. Das ist ja so dieses, ja.
Aktuell sind wir in einem ewigen Krieg, wenn man so will, ne? Also die Bronzendrachen und der ewige Drachenschwarm, die bekämpfen sich ja aktuell ohne absehbares Ende, weil der ewige Drachenschwarm, nachdem wie er offenbar gestaltet ist, nicht besiegt werden kann.
Ja, genau. Wir müssen immer nur aufpassen, dass er keine Scheiße baut.
Genau. Theoretisch kann der Bronze-Drachenschwarm besiegt werden. Mhm. Aber toi, toi, toi.
Haben sie bis jetzt gut geschafft.
Genau.
Ist doch quasi der einzige Drachenschwarm, der kein absolutes Massaker erfahren hat.
Genau. Und jetzt könnte man überlegen, okay, wie wäre es denn, wenn Morchi etwas in diesem Konflikt ändert? Jetzt ist die Frage, was könnte sie machen? Und da bin ich mir nicht sicher. Eine Möglichkeit wäre, Zeitlinien entkoppeln. Dass man sagt, okay, das, wie auch immer das funktionieren soll, weil wir haben so wenig Informationen darüber, ja. Das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber dass man sagt, also was zum Beispiel zu vielen Problemen führt, ist immer, wie das Zeitlinien miteinander in Kontakt kommen. Dass Morchi einen Weg findet, das zu verhindern.
Ja.
Dass wir nicht immer wieder in Paradoxa reinlaufen, weil irgendwelche Zeitlinien gekreuzt werden. Vielleicht ist das so ihre Mission, dass sie sich denkt, okay, dann machen wir das mit dem ewigen Drachenschwarm, aber wir behalten die wahre Zeitlinie sauber davon. Und dann stürzen wir zwar in die Wahrheit oder in das Ende, was Nostormu gesehen hat, aber nicht in dieser Zeitlinie.
Ja, maybe. Und dann, ja, wird vielleicht er dadurch gerettet. Ja.
Ja. Und dann kannst du auch immer wieder aufgreifen. Dann gibt's irgendwie so krasse Siegel, die Zeit beschützen.
Ja.
Und wir müssen immer wieder dafür sorgen, dass sie auch wirklich nicht gebrochen werden.
Das Einzige, was ich halt komisch dazu finde, ist, dass sie ganz klar sagt, Evil Chromie. Sagt sie Evil Chromie nur, weil's ja in unserer Sicht die bösen Drachen sind oder die böse Fraktion. Oder weil sie wirklich böse ist.
Das ist simpel runtergebrochen.
Denke ich auch, ne, ja.
Also, das Konzept des ewigen Drachenschwarms zu erklären, ich glaube, das ist in dem Rahmen von diesem Podcast nicht möglich. Also,
glaube ich auch.
Und deswegen runtergebrochen, hey, die sind dunkel und schwarz und wollen in erster Linie Sachen, die böse wahrgenommen werden, nämlich töten und vernichten und keine Ahnung. Und nur weil die vielleicht irgendwelche höheren kosmischen Absichten verfolgen, wie würden wir vielleicht in einem simplen, moralischen Gut-Böse würden wir schon sagen, das sind eher die bösen Jungs.
Also ich sehe den Take so. Wir kriegen jetzt den Mega-Dungeon als nächstes.
Ja.
Das Interessante ist jetzt mit diesem Mega-Dungeon, wir hatten es jetzt letzte Zeit immer so, dieser Mega-Dungeon hat dann 2M+ gestellt ja hinterher. Wir haben aber diesmal in Dragonflight eine etwas besondere Art und Weise. Und zwar waren in der ersten Season die ersten 4 Dungeons von Dragonflight, in der zweiten Season kommen jetzt die anderen 4 Dungeons von Dragonflight. Und Blizzard hat ganz klar gesagt, wir wollen es so weiter behalten, dass immer ein kompletter neuer Map-Pool kommt. Jetzt könnte man denken, Season 3 werden dann alle 8 Dungeons. Ist dann aber eigentlich nicht das, was Blizzard gesagt hat. Und es kommt noch ein Mega-Dungeon hinzu. Jetzt könnte man davon ausgehen, entweder kommen dann 6 alte Dungeons und 2 Dungeons aus diesem Mega-Dungeon. Mhm. Oder aber es wird ein Mega-Mega-Mega-Mega-Dungeon.
Kann ich mir tatsächlich
vorstellen. Wo 4 Dungeons rauskommen.
Ja, kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Und
dann sehe ich da, weil was sie ja noch gesagt haben, ist, dass wir auf dem Drachen kämpfen könnten in Zukunft eventuell.
World Quest.
Und das sehe ich in den Dungeon.
Ja, also
gegen, ne, gegen Morusont.
Sehe ich absolut, dass man das machen könnte, dass wir einen Mega-Dungeon bekommen, der gegen Morusont spielt, einen Mega-Dungeon gegen Galakrond spielt, weil du hast auch die Problematik, also jetzt zum Beispiel, wenn wir einen Mega-Dungeon bekommen, in dem man gegen Galakrond kämpft, ne?
Ja.
Da hast du die Problematik, lore-technisch ist Galakrond so unfassbar riesig,
ja,
dass es keinen Sinn macht, dass wir als einzelne Charaktere vor Galakrond stehen, das würde nur lächerlich wirken und so weiter. Aber was du machen könntest ist, du lässt die Spieler auf den Drachen reiten, und die unterstützen dabei Alexstrasza und Co., wie die gegen Galakrond kämpfen,
genau,
indem du, weiß ich nicht, irgendwie Sachen einsammelst oder zum Beispiel sammelst du Felsen ein und bringst die in Eltarion, damit Eltarion die auf
Galakrond schleudern kann.
So, und das machst du mit Drachenreiten, du supportest quasi nur den eigentlichen Fight. Das könntest du machen zum Beispiel. Mhm. Und wie gesagt, dann kannst du einen...
Aber ich sehe halt Galakrond dort nicht. Ich sehe Morusont dort. Eventuell ja, sogar einen Führer, der durchdreht.
Aber, ja gut, aber für Morusont brauchst du kein Drachenreiten. Nicht zwangsläufig.
Na, vielleicht, wenn wir dem hinterher müssen oder so.
Ja, also wir
haben halt schon mal gegen Morusont. Kann auch sein, dass es erst mit dem Raid kommt. Also, das wird auch sein. Weil ich glaube, Galakrond kommt im Raid. Weil er eben so groß ist. Ich glaube, wir kriegen dann noch Force-Story zu. Also ich sag schon, der ewige Drachenschwarm ist das, was uns dahin bringt zu Galakrond. Ich glaube nicht, dass er in unserer Welt wiedererweckt wird oder sonst was, sondern eher der Mega-Dungeon ist doch nicht im temporalen Konflux, also in diesem großen Raum, wo wir wissen, dass diese Tür aufgehen kann, ne, da wo der Chromie und Eternus gefangen waren, sondern der Mega-Dungeon ist vielleicht doch noch woanders, wo wir halt den hinterherjagen. Oder vielleicht sind da auch zwei Eingänge, maybe, kann ja sein. Haben wir in den Höhlen der Zeit ja nicht anders. Und dass wir da erstmal nur den Dungeon haben und dass dann hinterher der Raid da drin ist, wo wir dann, wo er dann nach dem Mega-Dungeon flieht und irgendeiner flieht, muss dann nicht Morusont sein, sondern Evil Chromie vielleicht auch, die dann flieht und Galakrond in diesem Raid erweckt und wir ihn dann dort halt besiegen müssen. Aber ich sehe Galakrond halt echt im Raid.
Kann sein.
Endboss.
Geht für mich beides klar. Wie gesagt, wir hatten Galakrond auch schon mal, nee, Galakrond nicht, aber wir hatten Morusont schon mal auch nur in einem Dungeon.
Ja, Endzeit.
Ist jetzt nicht, genau, ist jetzt nicht so komplett auszuschließen, dass der auch wieder so behandelt wird.
Ja.
Ja, ich sehe beides, ne? Das Ding ist aber, wenn du dieser Theorie folgen willst, dass du vier Zeitreise-Dungeons machen willst, oder vier Flüge, dann musst du die ja irgendwie füllen. Und ich sehe halt, es wäre halt logisch zu sagen, okay, ein Morusont-Flügel, ein Galakrond-Flügel, ein Fun-Ding, weiß ich nicht, hier mit den Murlocs oder so, dass wir irgendwie
auch
richtig Quatsch machen, das bietet sich dafür halt an. Und dann als viertes irgendwas, was sie noch erzählen wollen, irgendwas Lore-Technisches, was irgendwie wichtig ist, damit irgendwie Raffen was abgeht mit Tier oder so, keine Ahnung.
Ja, aber wie gesagt, dafür ist mir, glaube ich, Galakrond einfach zu groß. Also um den in so Wing zu haben.
Ja. Aber es wäre halt lame, wenn du halt einen Dungeon hättest, wo du gegen weiß ich nicht, Infernal Power Dragon XY Camps, den wieder keiner kennt.
Das wäre halt auch das muss schon natürlich ein bisschen cooler sein. Könnten sie mit dem Typen machen. Also ich fand diese Quest rund um Chromia ganz geil. Ja. Und dass sie da sowas ähnliches machen, dass wir von Portal zu Portal springen, nur in größer. Und Dungeon halt. Und dann kommt dieser Typ, mit dem wir aus diesem Portal überhaupt aus der Zukunft geholt hatten. Er leitet uns da quasi durch.
Wir könnten auch noch, also da weiß ich halt nicht, ob sie jetzt Embers auf Nelfarion, ob sie Nelfarion komplett abschließen wollen.
Ja.
Oder ob da dann der Plothole geschlossen werden soll. So nach dem Motto,
okay, kann natürlich sein.
Noch irgendwas.
Ja.
Und wir können uns nicht hundertprozentig erklären, wie jetzt das zusammengepuzzelt wird. Und erst durch den Zeitreise-Dungeon greifen wir dann genau zu dieser Zeit zurück und verstehen, warum Neltarion die Schattenflamme konsumiert hat zum Beispiel.
Das kann natürlich sein, dass das letzte Puzzlestück dann dafür ist, ja. Aber wie gesagt, ich könnte auch einen Führer da sehen, der halt da halt explodiert. Also nicht, dass wir ihn besiegen, aber dass dort halt, dass er sich einmischt und dann halt in Luft aufgeht, keine Ahnung.
Oder dass das unser Trick ist, um einen Führer loszuwerden. Wir merken, wir können ihn nicht besiegen.
Ja.
Also, locken wir ihn in eine andere Zeitlinie. Und dann sagen wir, dann töte doch die Murlocs, ist uns doch egal. Und
scheiß auf die andere. Scheiß auf die andere Zeitlinie oder so. Oder ey, vielleicht eine Zeitlinie voller Phyrax oder was, wer weiß. Oder wir wollen ihn halt in eine Zeitlinie von Galakrond schmeißen. Weil Galakrond alles auffrisst. Und das geht schief. Ja.
Und dann frisst Galakrond Fyrak und und Galakrond hält diese Schattenflamme aus irgendeinem Grund nicht aus und verberstet oder so.
Boah, ja, da gibt's coole Sachen auf jeden Fall zu. Was da auf jeden Fall cool ist. Und ich glaube mit Zakarev, deswegen so Zakarev, der Übergang, Leere, ist schon klar, das geht irgendwie wie eh wieder ins Leere.
Das Ding ist halt mittlerweile, also ich möchte das kurz nochmal erwähnen, weil vielleicht ist auch das Letzte, was ich kurz anreiße. Ich bin mir mittlerweile zu, also sehr, 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 sehr sicher, dass das nächste Addon mit Piraten zu tun haben
wird. Ja, ich auch.
Weil jede fucking Woche ist in diesem scheiß Handelsposten Piraten-Transmog-Kram. Jetzt schon wieder.
Ja.
Und das machen die nicht einfach nur so. Also kannst du mir doch nicht erzählen, dass sie sich denken, ach ja, jetzt nochmal ein Piratenhut, nochmal ein Säbel, was soll denn das?
Ja, so, wir haben ganz schön viele Piratenhüte jetzt bekommen, das stimmt schon, ja.
Ja,
ja, ich sehe auch Galakrond, deswegen sehe ich auch Galakrond als Endboss. Weil das ist kein das ist ein Endboss wie Kerkermeister. Der, danach kommt nix. Na, also Galakrond ist irgendwie, müssen wir was machen und das ist cool. Da ist dann nicht, oh, jetzt beginnt das, weil wir, ne? Zum Beispiel Gul'dan und Kil'jaeden. Oder keine Ahnung, Garrosh und sowas alles. Ich sehe da nichts kommen und deswegen könnte Galakrond da auch wirklich sehr gut reinpassen als Endboss, als Abschluss. Weil es auch so der für uns Spieler natürlich der mächtigste im Kopf halt ist, ne? Diese Urdrache, hier krasseste der Drache. Das Einzige, was halt noch interessant ist, und da sehe ich halt Galakrond, wir müssen noch die Geschichte der Roten dann erzählen. Weil wir haben ja dann alles, ne? Wir haben dann jetzt Bronze und so weiter alles durch.
Du könntest, also was man machen könnte, ist, dass nachdem Dragonflight geendet ist, also was auch immer uns erzählt werden soll, dass quasi der Epilog, nennt man das ja, dass der Epilog den roten Drachenschwamm gewidmet ist, weil
so es darum geht. In Shadowlands mit Unterstadt halt.
Ja, genau, weil es um Heilung geht und Erneuerung und so. Das ist, dass der rote Drachenschwarm dann sich darum kümmert, die Verwundeten zu versorgen, alles wieder in Ordnung zu bringen und so, solche Geschichten.
Ja. Ja.
Ich meine, letztlich ist das die Aufgabe des roten Drachenschwarms, ne? Ist es vielleicht schwierig, ins Spiel zu übertragen, aber beschützen allen Lebens und so weiter, das ist halt so deren Ding. Die sind nicht die Kämpfer eigentlich.
Ja, schon.
Das ist ja auch, was uns im Intro gezeigt wird, ne? Also erinnere dich daran, wie da Alex Strasser übers Land fliegt und mit ihrem Atem da einfach nur das Land wieder.
Das war, wo diese zwei, wo der Troll und dieser Zwerg halt drauf saßen, ne? Diese Cinematic.
Das ist halt cool. So roter Drachenschwarm. Da geht's dann weniger darum, den Plot voranzubringen, sondern das, was wir auf dem Weg alles an Kollateralschäden verursacht haben, wieder in Ordnung zu bringen.
Interessanterweise ist das Priester-Set im neuen Raid, das sieht aus wie Alex Strasos Set. Der Rücken ist genau der gleiche, also nicht der Rücken an sich, Rücken, sondern von der Brust und allem. Der Rücken du ist genau... dieses
Schuppige?
Ja, dieses Wirbelsäule.
Ja, ja, genau.
Ne, diese Wirbelsäule ist genau das gleiche. Aber die Priester haben als einziges auf Mythic Leere. Also dunkel, lila. Sollte das vielleicht eine Anspielung in die Richtung sein? Dass Alex Strasa der letzte alte Gott ist.
Ja, nee. Never. Niemals.
Sicher?
Ich gar nicht.
Ja, ja. Ich hab was gelesen. Fand ich ziemlich interessant, so als letzten Take hier. Fand ich ziemlich interessant und da wollte ich halt deine Meinung zu packen. Und zwar, Xalatars ist eigentlich Alex Strasa. Und die wurden damals ausgetauscht. Und irgendeiner der Leere, Old God, was weiß ich was, hat Alex Strasas Platz eingenommen und Alex Strasa in den Dolch eingesperrt. Und sie umgenannt und umgeschrieben und im Grab von Tyr mit reingelegt, ne, und all sowas.
Also ich sehe das so ein bisschen im Hinblick auf Alex Strasa, also wie sie uns gegenüber tritt und so. Sie ist immer sehr distanziert und sehr strange.
Und wenn sie ausflippt, dann richtig?
Ja, also sie ist halt sehr unmenschlich.
Ja, und sehr, sehr, sehr so Webenspinnen, ne? Also ja. Puppenspieler.
Ja, das auch.
Wieso?
Ne? Aber sie ist halt die Königin und so, deswegen kann ich mir das, also es muss nicht zwangsläufig sein. Aber ich sehe es umgekehrt nicht. Ich sehe nicht, weil wie Xalatas sich verhält, da sehe ich null Alexstrasza drin. Also in keiner Welt denke ich mir so, ja gut, das ist, wird schon.
Ich glaube, die hätte eigentlich schreien müssen, direkt so, wow, oh, ich bin befreit, dies, das, ne?
Zum Beispiel. Und aber auch überhaupt, ihre Kommentare sind dafür viel zu herablassend, viel zu intrigant und so.
Ja. Also da sehe ich da, das da Einzige, was, also ich sehe das auch nicht. Ich fand's witzig. Also die ja. Vorstellung davon ist ziemlich witzig, fände ich cool. Das Einzige, was ich mir darunter hätte vorstellen können, ist, dass es ähnlich wie Sylvanas läuft. Sprich, ja. Xalatas ist diese böse Seite. Also Alexstrasza wurde gespalten, von mir aus damals von Tyr oder was weiß ich. Und man hat halt einfach in Good okay. oder in Bad gemacht. Und das ist halt so die Bad-Bitch-Seite von Alexstrasza. Und die kommt dann zurück und sie ist dann wieder vollständig oder so. Ja. Das ist also, eher gesagt, was, aber ich sehe es auch nicht.
Ich sehe das Unmenschliche in Alexstrasza, das ist richtig. Ne? Die ist nicht so wie Kalikos. Kalikos, voll der nahbare Typ, der, ja. hätte auch einfach ein Elf oder Mensch sein können. So.
Ja, ja.
Und Nostormu ist so ein bisschen dazwischen. Der fadet halt immer aus irgendwie, weil er halt Probleme hat, aus offensichtlichen Gründen.
Ja.
Aber an und für sich ist er auch ein menschlicher Charakter. So. Und Alexstrasza ist immer so mega krass distanziert und immer ein bisschen komisch. Jedes Mal, wenn die den Mund aufmacht, denkt man sich so, das sind so Sätze, die spricht man normalerweise.
Ja.
Also die wirken immer so gekünstelt, als würde eine KI durch sie sprechen.
Ja,
also.
Ja, ja, klar.
Aber vielleicht ist das einfach ihr Charakter so.
Kann natürlich sein, ja. Ja, und diese Art von ihr eh immer defensiv zu allem zu sein und gar nicht ja. aktiv zu sein, sich nicht einmischen, sondern nur Heilung und sowas alles, ne? Ja, ja. Kann schon gut sein, ja. Aber wie gesagt, ich fand, als ich es gelesen habe, ich musste so ein bisschen schmunzeln, ich dachte, ja, cool wäre das ja schon, wenn wir die ganze Zeit, ich musste daran denken, hier an diese Jaina ist ein Narthosim. Das wäre das immer cool.
Seitdem Ysera tot ist, ist die auch so drauf. Ysera ist jetzt auch so komisch distanziert. Wenn sie zum Beispiel mit Mirifera redet und so.
Stimmt. Die ist komisch, ne?
Ja, ja.
Stimmt. Ja. Wer weiß.
Ich glaube, das wird sogar kommentiert von irgendjemand. Ich weiß aber nicht mehr von wem. Irgendwie irgendjemand, den du anklicken kannst, sagt doch irgendwie sowas wie Ysera strahlt aus, dass der Hauch des Todes an ihr.
Das sagt Mirifera zu ihr selbst.
Ah, oder so war es, ja.
Das sagt, man spürt oder man spürt den Makel des Todes an dir.
Ja.
Ja.
Die ist halt, da ist genau diese Kälte und so einen ähnlichen Eindruck habe ich manchmal auch bei Alexstrasza. Aber wie gesagt, da würde ich das eher als Charakter-Trait bei ihr sehen, dass sie halt einfach so ist. Vielleicht auch gewollt, vielleicht wirkt es deshalb auch so gekünstelt, weil sie vielleicht als Königin diese Distanz wahren will. Weil ist das einfach so von Berufswegen.
Kann gut sein, ja, das stimmt. Nee, alles gut, klar. Dann würde ich sagen, wir waren für heute durch.
Jo.
Vielen lieben Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, wie auch immer. Und bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.